Ein Verbot der NPD hat aus meiner Sicht einmal einen wichtigen Charakter, ein Zeichen zu setzen. Es würde als zweites eine Verbesserung der Möglichkeiten sein, rechtsextremistische Aufmärsche zu verhindern. Die NPD ist insgesamt aber auch der Kristallisationspunkt, wo die sonst unorganisierten Skinheads sich zusammenfinden. Aus diesen Gründen, meine ich, ist es Zeit, die NPD zu verbieten.
Der bayerische Innenminister Günther Beckstein, CSU, am 1. August 2000. Zu dieser Zeit erinnerte sich außer dem ehemaligen Hamburger Justizsenator Ingo von Münch kaum jemand an einen Fall, den das Bundesverfassungsgericht 1982 zu entscheiden hatte.
1982 ging es darum, dass ein SPD-Kandidat für das Europäische Parlament der CSU vorgeworfen hatte, sie sei die NPD von Europa. Das Gericht, von dem SPD-Wahlkämpfer im Wege einer Verfassungsbeschwerde angerufen, weil die CSU gegen ihn eine Unterlassungsverfügung erwirkt hatte, kam zu dem Schluss, der Satz, die CSU ist die NPD von Europa, enthält eine durch Artikel 5 des Grundgesetzes geschützte Meinungsäußerung. Jedenfalls im Wahlkampf.
Ich glaube, dass die NPD-Verbotsforderung ein Ablenkungsmanöver der CSU ist, damit sie sich selber nicht mit ausländerfeindlichen Ansätzen bei sich selber auseinandersetzen muss. Und dass da auch ein fataler Fehler liegt. Wenn wir glauben, mit einem NPD-Verbot könnte man bestimmte Auffassungen und Einstellungen verbieten, dann haben wir schon verloren.
Renate Künast, Die Grünen, im August 2000.
Können Verbote eine aufstrebende Idee aufhalten?
Eine offensive Bewegung stoppen?
Können Verbote ein erwachendes Volk niederhalten?
Können Verbote ein krankendes System schützen?
Können Verbote demokratisch sein?
Können Verbote die Wahrheit unterdrücken?
Können Verbote uns gar verhindern?
Nein!
Streitbare Demokratie zum Verbotsverfahren gegen die NPD. Feature von Horst Mayer.
Verbietet den Ruhig weiter, wo immer sich ein Hauch von Freiheit regt, ist eure Willkür doch die Stufenleiter, auf der wir aufwärts steigen und endlich.
Anfang August 2000 winken Politiker der rot-grünen Regierungskoalition noch ab. Innenminister Otto Schily, SPD, äußerte die Sorge, in der Illegalität werde rechtsradikale Militanz sich ausbreiten. Regierungssprecher Uwe Carsten Haie.
Die Bundesregierung ist skeptisch, dass das jetzt die richtige Antwort ist. Sie wissen, dass die NPD unter der Beobachtung des Bundesamtes für Verfassungsschutz steht. Alles, was sich da tut und was beobachtbar ist, wird unter dem Aspekt geprüft, ob sich hier eine Entwicklung anzeigt, die einen Verbotsantrag rechtfertigt.
Vom V-Mann-Desaster, das das Verbotsverfahren Anfang 2002 ins Zwielicht rücken wird und das Bundesverfassungsgericht alle bereits anberaumten Termine wieder absagen lässt, ist noch gar keine Rede. Die NPD wird nicht nur vom Kölner Bundesamt für Verfassungsschutz überwacht, sie steht auch unter der Beobachtung von 16 Landesämtern.
Man muss ja auch mal die Bedeutung der NPD sehen.
Hartwig Möller, Leiter des Amtes in Nordrhein-Westfalen.
Bei aller Berücksichtigung der politischen Situation im Moment, der Schlagzeilen in der Presse, darf man nicht vergessen, wie viele Mitglieder hat die NPD, wie viele Erfolge haben sie bei Wahlen erzielt. Und dann ist wirklich die Frage, ob man einer so zumindest rein zahlenmäßig relativ unbedeutenden Partei, ob man einer solchen Partei mit einer so krassen Maßnahme, wie es ein Parteienverbot darstellt, begegnen muss.
Es wird beantragt, erstens die Verfassungswidrigkeit der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands festzustellen, zweitens die NPD und ihre Teilorganisation Junge Nationaldemokraten aufzulösen, drittens das Vermögen der NPD zugunsten des Bundes zu gemeinnützigen Zwecken einzuziehen, viertens, die Innenminister des Bundes und der Länder anzuweisen, die Entscheidung zu vollstrecken.
Wir haben mit dem heute eingereichten Antrag den Beschluss der Bundesregierung umgesetzt, das Verbotsverfahren gegen die NPD einzuleiten. Der Verbotsantrag enthält klare Erkenntnisse und Aussagen zur Verfassungswidrigkeit der NPD.
31. Januar 2001. Otto Schily vor der Bundespressekonferenz.
Dabei ist hervorzuheben, dass die NPD deutlich eine verfassungswidrige Zielrichtung erkennen lässt, dass sie die Bestimmungen des Grundgesetzes ablehnt, dass sie sich auszeichnet durch Feindschaft gegenüber Demokratie und Rechtsstaat, dass sie die Menschenwürde missachtet und abqualifiziert und auch vor einer Missachtung der Grundrechte nicht zurückschreckt, dass sie eine ideologische Intoleranz gegenüber Andersdenkenden und Fremden erkennbar werden lässt.
Ein Kurswechsel in der Bundesregierung. Nach anfänglichem Zögern gab Bundeskanzler Gerhard Schröder wohl die Richtlinie vor, Rot-Grün dürfe sich vom bayerischen Antifaschismus auf keinen Fall überholen lassen. Der Bundesrat folgte. Und am 8. Dezember 2000 beschloss auch das Parlament, einen Verbotsantrag zu stellen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Grundgesetz gibt auch dem Deutschen Bundestag das Wächteramt über unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und es ist ein guter Tag, dass wir zum Handeln fähig sind. Es ist ein guter Tag für die, die uns besorgt aus dem Ausland zusehen und sich fragen, was ist bei den Deutschen los? Man muss nur einmal in die jüdischen Gemeinden hineinsehen und hineinhören und mit ihnen reden, um zu erfahren, wie hier längst wieder die Angst umgeht. Es ist wirklich
sicher. Meinungen lassen sich nicht verbieten, das ist richtig. Über Meinungen und Einstellungen müssen wir uns auseinandersetzen. Aber bei Aufstachelung zu Antisemitismus, zu Rassismus, zu Hass und Gewalt, da endet die Meinungsfreiheit und da beginnt das Verbrechen.
Ich erinnere an den Aufzug der NPD am 29. Januar durch das Brandenburger Tor. Solche Aufzüge blamieren nicht nur die Hauptstadt Berlin. Sie diskreditieren Deutschland insgesamt. Sie schaden unserem Ansehen in der ganzen Welt. Wir dürfen sie nicht länger
zulassen. Es geht nicht etwa um den politischen Meinungskampf, sondern dem Schutz von Menschen vor ihren Feinden. Wir sind es den mindestens 93 Opfern rechtsextremer Gewalt schuldig, jenseits strafrechtlicher Verantwortung auch die organisatorische Infrastruktur rechter Gewalt zu zerschlagen. Manche, liebe Kolleginnen und Kollegen, warnen vor der Beschränkung der Demokratie durch den Ausschluss einer Partei aus dem Wettbewerb. Wir warnen hingegen vor einer Demokratie, in der sich Farbige und Schwule abends nicht mehr auf die Straße trauen können.
Wir halten die Erfolgsaussichten eines solchen Antrages für fraglich, seine Nebenwirkungen für gefährlich und selbst ein positiver Ausgang des Verbotsverfahrens würde das eigentliche Problem nicht lösen. Ein Verbot wäre dann das richtige Mittel im Falle einer tatsächlichen Gefährdung der Demokratie. Die Wahlergebnisse der NPD zeigen aber, dass diese Gefahr nicht besteht und die NPD von allen rechtsextremen Parteien die erfolgloseste ist.
Und deshalb, lieber Herr Westerwelle, es wäre vielleicht doch besser gewesen, die NSDAP wäre endgültig in den 20er Jahren verboten worden und hätte nicht die Chance gehabt, über Wahlen und eine rassistische und antisemitische Ideologie erfolgreich zu sein bis zur Machtübernahme.
Worum es tatsächlich geht, ist die Bedrohung von Menschen durch rechtsextremistische Gewalt. Diese Kriminalität muss mit allen Mitteln des Rechtsstaates bekämpft werden. Das heißt in erster Linie mit Polizei und Strafrecht. Niemand ist in Deutschland vor strafrechtlicher Verfolgung durch irgendein Parteibuch geschützt. Kein Steinewerfer, kein Ausländerhetzer, kein Schläger wird bekämpft durch das Verbotsverfahren.
Die FDP-Fraktion stimmte als einzige gegen einen Verbotsantrag.
Die Hintergründe der Tat, die die Verbotsdebatte auslöste, sind bis heute nicht aufgeklärt. Am 27. Juli 2000 explodierte in einer Station der Düsseldorfer S-Bahn eine Rohrbombe. 10 Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, darunter 6 jüdischen Glaubens, wurden zum Teil schwer verletzt. Sogleich hieß es, ein rechtsextremistischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden, obwohl es keinen qualifizierten Anfangsverdacht gab. Von der NPD war gar nicht die Rede. Rasch aufgeklärt werden konnte dagegen der Brandanschlag auf die Düsseldorfer Synagoge. Er ging nicht etwa, wie anfangs öffentlich vermutet, auf das Konto von deutschen Rechtsradikalen, sondern von arabischen Sympathisanten der Intifada.
Wenn jedoch der Staat selber diejenigen Möglichkeiten nicht nutzt, die er hat, um sich selber seine verfassungsmäßige Ordnung und die Opfer zu schützen, dann wirkt er nicht besonders glaubwürdig. Wer Zivilcourage fordert, der muss Staatscourage zeigen.
Es wird immer wieder gesagt, durch den Verbotsantrag müsse ein Zeichen gesetzt werden. Wenn sich ein Verfahren nicht eignet für Symbolik, dann ist es ein Parteiverbotsverfahren.
Und ich habe den Eindruck, dass die Politiker einfach meinen, sie müssten jetzt in dieser Angelegenheit unbedingt irgendeine konkrete und starke Linie beweisen, wobei die Linie des Parteienverbots ja auch nicht unbedingt eine starke Linie ist, aber man kann den Eindruck erwecken, als würde etwas geschehen.
Kurt Sontheimer, Politikwissenschaftler.
Und dass man jetzt gerade ein Parteienverbot erreichen will, durchsetzen will, wo es sich doch gar nicht so sehr um Sachen einer Partei handelt, sondern eben doch um Gruppen von Banden, muss man schon fast sagen, von vorwiegend jungen Leuten, die zwar ein bisschen von einer Partei mitgestützt werden, aber doch nicht wirklich im Auftrag der Partei handeln. Ich glaube, da kommt sowieso nichts Gescheites dabei heraus. Also ich halte das für eine falsche Diskussion.
Warum haben sich Bundesregierung, Bundesrat und Parlament in ein juristisches Abenteuer gestürzt, dessen Ausgang höchst ungewiss ist? Bei unübersichtlicher Bedrohungslage wurde unter den üblichen Verdächtigen händeringend ein Verantwortlicher gesucht. Schon hatte eine hochkarätige Arbeitsgruppe aus Ministerialbeamten und Verfassungsschützern begonnen, unter Federführung des Bundesinnenministers Belastungsmaterial zu sichten.
Geprüft werden muss es. Das ist keine Frage. Geprüft werden muss es.
Ernst Gottfried Marenholz, ehemals Bundesverfassungsrichter.
Man soll nur nicht das Material mit den Augen dessen sichten, der um jeden Preis verbieten will, sondern man soll es mit den Augen dessen sichten, der gewissermaßen wie ein Richter sich überlegt, reicht das wirklich aus?
Nachdem der Innenminister das zusammengetragene Material dem Parlament präsentiert hatte, resümierte Guido Westerwelle.
Es gibt eben kein neues Material. Es ist die Neubewertung, und zwar die politische Neubewertung alten Materials, was wir hier erleben.
Wir sind relativ ratlos.
Manfred Grund, parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der CDU-CSU.
Ich muss schon sagen, wir sind ratlos, weil wir kennen es ja von 1990 an, beginnend in Mölln, in Hoyerswerda, in Rostock-Lichtenhagen. Wir haben danach immer wieder Betroffenheitserklärungen abgegeben, Politik, Gesellschaft, Kirchen, Gewerkschaften, und stehen vor dem Problem, dass wir in die Szene nicht herankommen, dass wir in die Köpfe der jungen Leute nicht hineinkommen.
Politischer Extremismus ist eine Kampfansage gegen unsere verfassungsmäßige Ordnung und eine zentrale Herausforderung für die wehrhafte Demokratie. Gerade aus den bitteren Erfahrungen der Weimarer Republik wissen wir, wie wichtig es ist, dass eine Demokratie ihren Feinden entschlossen entgegentritt.
Die Formel von der wehrhaften oder streitbaren Demokratie ist in der Debatte um das NPD-Verbot von Politikern oft zu hören, ebenso oft wie die von den Verfassungsfeinden. Unter politisch aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern treffen solche Redensarten inzwischen auf Vorbehalte.
Also der Begriff gefällt mir nicht, weil darin sowas wie Erregung und Aggression mitschwingt. Ich würde eher von Verteidigungsfähigkeit der
streitbare Demokratie
sprechen.
Heißt, sich mit Gegenmeinungen meines Erachtens auseinanderzusetzen. Es ist die Frage, wie viel Meinung man aushält. Aber ich habe das Gefühl, das passiert ja gerade nicht, sondern man verbietet was.
Rechtsextreme Tendenzen gibt es sicherlich in der Bevölkerung, aber dann müssten eben auch andere Parteien und Tendenzen, wie zum Beispiel Herr Schill in Hamburg, verboten werden. In der ist durchaus auch rechtsextrem und verkannt das.
Eine streitbare Demokratie bedeutet für mich vor allen Dingen, dass es einen Markt an Meinungen und an Meinungsauseinandersetzungen gibt. Das heißt, dass ich zum Beispiel obskure Auffassungen, wie sie aus der rechten Ecke vertreten werden, offen begegne, mich mit ihnen auseinandersetze.
Demokratie, denke ich, ist einfach durch viele, möglicherweise auch relativ kleine Aktionen im Bezug auf Rechtsradikalismus, auf Rassismus oder Ähnliches konkret vorzugehen, wie wir das in vielen einzelnen Gruppen haben, Gewerkschaftsgruppen, die gegen Ausländerfeindlichkeit oder sowas argumentieren. Also sicherlich nicht mit einem zweifelhaften Gang zum Bundesverfassungsgericht.
Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes. Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht.
Aus den Protokollen des Parlamentarischen Rats lässt sich nachvollziehen, warum es der westdeutschen Gründergeneration so wichtig war, eine außergewöhnliche Eingriffsmöglichkeit gegen verfassungswidrige Parteien zu schaffen. Einer Machtergreifung nach dem Muster der Nazis sollte ein für allemal ein Riegel vorgeschoben werden. Angesichts des heraufziehenden Kalten Krieges waren aber schon damals antikommunistische Tendenzen zu beobachten. Daher statuierte man keinen einseitig antinazistischen Ausnahmeartikel, so wie in Italien oder Österreich, sondern formulierte abstrakt eine Verbotsmöglichkeit gegen verfassungswidrige Parteien. Eine zentrale Rolle spielte das Weimar-Argument, eine verfassungsgeschichtliche Annahme, die heute als widerlegt gilt. Die Rechtsordnung unter der Weimarer Verfassung habe keine Instrumente bereitgestellt, um die Gegner der Demokratie wirksam bekämpfen zu können, hieß es. Heute weiß man, dass es vor allem an streitbaren Demokraten mangelte. Bei der Beratung des Grundgesetzes ging es aber nicht nur um Geschichtslektionen. Es schwang die Sorge mit, jene Deutschen, die eben noch Hitler verehrt hatten, könnten die Demokratie offen ablehnen. Schließlich war diese Demokratie nicht selbst erkämpft, sondern von den Siegern, den Westmächten der Anti-Hitler-Koalition, erzwungen worden. Niemand wagte vorherzusagen, wie viel Prozent eine Nazi-Partei bei freien Wahlen gewinnen würde.
Im Konzept der streitbaren Demokratie wirkt der Grundwiderspruch der westdeutschen Demokratiegründung nach. Der Parlamentarische Rat musste all seine Hoffnungen auf eine Volksherrschaft setzen, die er diesem Volk nicht ohne weiteres zutrauen konnte. 1952 wurde die Sozialistische Reichspartei SRP verboten. Eine Partei ehemaliger Nationalsozialisten, die bei Landtagswahlen in Niedersachsen und Bremen bescheidene Erfolge erzielen konnte.
Mit dem Verbotsurteil gegen die KPD, das 1956 erging, taten sich die Verfassungsrichter ungleich schwerer. Sollte die Bundesrepublik neben den Diktaturen, die damals in Spanien und Portugal herrschten, wirklich das einzige demokratische Land in Westeuropa werden, das seine kommunistische Partei in die Illegalität drängt? Josef Wintrich, damals Präsident des Gerichts, wurde gar in Bonn vorstellig, um die Regierung zu fragen, ob sie an dem Verbotsantrag gegen die KPD festhalten wolle. Die westdeutschen Kommunisten predigten zwar den Sturz des Adenauer-Regimes, sie trafen aber keinerlei Anstalten, ihre revolutionären Parolen in die Tat umzusetzen. Im ersten Bundestag war die Partei noch mit 5,7% vertreten, aber schon 1953 scheiterte sie mit 2,2%. Mangels militanter Aktivitäten führte das Verfassungsgericht auf über 300 Druckseiten den Nachweis, die KPD verfolge revolutionäre Fernziele. Die Literaturliste dieses Urteils enthält die Schriften von Marx und Engels, Lenin und Stalin als Beweismaterial.
Eine Partei kann auch dann verfassungswidrig sein, wenn nach menschlichem Ermessen keine Aussicht darauf besteht, dass sie ihre verfassungswidrige Absicht in absehbarer Zukunft werde verwirklichen können. Wenn die verfassungsfeindliche Absicht überhaupt nachweisbar ist, braucht nicht abgewartet zu werden.
Im Urteil gegen die Kommunistische Partei findet sich auch erstmals der Begriff streitbare Demokratie.
Das Grundgesetz hat bewusst den Versuch einer Synthese zwischen dem Prinzip der Toleranz gegenüber allen politischen Auffassungen und dem Bekenntnis zu gewissen unantastbaren Grundwerten der Staatsordnung unternommen. Das Parteiverbot nach Artikel 21 Absatz 2 ist somit Niederschlag der Erfahrungen eines Verfassunggebers, der in einer bestimmten historischen Situation das Prinzip der Neutralität des Staates gegenüber den politischen Parteien nicht mehr rein verwirklichen zu dürfen glaubte, ist Bekenntnis zu einer in diesem Sinne streitbaren Demokratie.
Dass herkömmliche Demokratien einen vergleichbaren Verbotsartikel, der bereits Eingriffe wegen verfassungswidriger Parteiziele ermöglicht, gar nicht kennen, war den Richtern des KPD-Verfahrens wohl bewusst. Sie zogen daher mit Blick auf die Meinungsfreiheit sogar einen Gedanken in Betracht, der streitbaren Demokraten unserer Tage geradezu extremistisch vorkommt. Artikel 21 Absatz 2 könne eine verfassungswidrige Verfassungsnorm darstellen.
Es müsste gesellschaftlich viel weiter im Vorfeld passieren, dass man also hinterher die streitbare Demokratie erst gar nicht proklamieren muss. Ja? Also wenn man sie proklamieren muss, ist es eigentlich zu spät. Dann hat die Demokratie in ihrem eigentlichen Wesen schon versagt.
Demokratie ist entweder streitbar oder sie ist überhaupt nicht. Und Demokratie spielt sich, wie das Wort sagt, mit dem Volk ab und nicht über die Justiz. Es ist zuletzt eine Aufgabe des Staates, wobei ich den Eindruck habe, dass der Staat, wie er sich im Augenblick damit beschäftigt, nur Hilflosigkeit zeigt. Es ist in erster Linie eine Aufgabe von uns allen.
Die Frage des Parteiverbots hängt entscheidend davon ab, ob sich die heutigen Richter für eine gesinnungsbezogene oder für eine verhaltensbezogene Lesart des Artikel 21 Absatz 2 entscheiden. Reicht bloße Agitation oder muss wenigstens in Ansätzen die Grenze zur politisch motivierten Gewalt überschritten worden sein?
Ist die politische Praxis von 6500 Nationaldemokraten für die deutsche Demokratie wirklich gefährlich? Die Verdachtsmomente wiegen schwer. Die drei Antragsschriften bringen mit insgesamt 585 Seiten 2,3 Kilogramm auf die Waage. Wird hier etwas substanziell Neues über die NPD vorgetragen?
Schauen Sie sich doch einmal um. Ist das wirklich noch Ihre Stadt? In manchen Bezirken ist das deutsche Gesicht Berlins fast gänzlich verschwunden. Jahr für Jahr wird der Deutsche Tag der Arbeit von Chaoten als Krawallplattform genutzt. Offiziell wehen inzwischen die Schwulen- und Lesbenfahnen über dem Roten Rathaus. Und.
Als einzige nationale Oppositionspartei fordert die NPD nicht nur die sofortige Beendigung der Masseneinwanderung nach Deutschland und Berlin, sondern auch die schrittweise Rückführung hier lebender Fremder in ihre Heimat. Die NPD steht für die Wahrung des deutschen Selbstbestimmungsrechts, kein Wahlrecht für Ausländer, die Wahrung der deutschen Identität, keine doppelte Staatsbürgerschaft und Masseneinbürgerung. Deshalb, deine Rache, NPD.
Die NPD ist eine deutschstümelnde Sekte mit rassistischen und antisemitischen Einschlägen, die seit einigen Jahren personelle und aktionsbezogene Berührungspunkte zu Neonazis aufweist. Sie zählt bundesweit 6500 Mitglieder, erringt Wahlerfolge im Promillebereich. Sie ist in keinem einzigen Landtag vertreten. NPD-Leute fallen weder durch militante Demonstrationen noch durch spektakuläre Akte zivilen Ungehorsams oder durch die Unterstützung von Rollkommandos und Attentätern auf. Seit 1964, dem Jahr ihrer Gründung, organisiert sie das Ressentiment gegen Ostverträge und Gastarbeiter, gegen Liberalismus und deutschen Selbsthass, gegen Scheinasylanten und multikriminelle Gesellschaft – und neuerdings auch gegen den US-Imperialismus und die rot-grüne Kriegsregierung. Die NPD, der die alten Nazis weggestorben sind, hat sich personell verjüngt. Sie ist deshalb aber nicht von der Altherrenpartei zum Aktionszentrum junger Gewalttäter geworden.
Die NPD hat eine totalitäre Programmatik. Sie lässt deutlich eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus erkennen, sowohl durch ihre programmatischen Aussagen als auch in der Form ihres öffentlichen Auftretens. Sie trägt eindeutig antisemitische Züge, sie propagiert Antisemitismus. Und ich glaube, es ist ja wohl selbstverständlich in unserer Gesellschaft, dass wir weder individuellen, aber erst recht nicht organisierten Antisemitismus dulden können.
Meine Damen und Herren, wir die NSDAP in der Weimarer Zeit, in ihrer Entwicklung, vergleicht und studiert. Und wer gegenübersteht, die Aktivitäten der NPD, der sieht, wir haben es hier mit einer Kopie zu tun. Wir haben es hier in Stil, in Systemfeindschaft, in Sprache mit einer Neuauflage der NSDAP zu tun. Wenn die NPD mit ihren rechtsradikalen Kameradschaften durchs Brandenburger Tor marschiert, dann ahmt sie den Marsch der SA
in die Diktatur nach.
Die These von der Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus beruht auf einer Ähnlichkeitsannahme. Doch bei aller Anspielung auf einzelne Symbole, dass die NPD eine neonazistische Partei ist, behauptet nicht einmal der Verfassungsschutz.
Meine Damen und Herren, wir müssen also lernen, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das alles kroch, wie Bert Brecht einmal sagte, und diesen Kampf aufnehmen.
Auf die Frage nach der Wesensverwandtschaft, die das Verfassungsgericht 1952 für die SRP allein wegen personeller Kontinuitäten bejahen konnte, findet sich in den Verbotsanträgen keine Antwort. Es wird auch nicht konkret danach gefragt, ob denn die NPD tatsächlich das Erbe der NSDAP antritt, wozu nicht zuletzt der Straßenkampf politischer Totschläger zählt. Stattdessen wirft man der Partei den taktisch motivierten Verzicht auf illegale Aktionen vor.
Am Anfang, als ich erfahren habe, dass der Antrag gestellt wurde, habe ich mich eigentlich gefreut und habe gedacht, na endlich wird mal klar gemacht, dass man rechtsextremistische Parteien nicht dulden möchte in der Bundesrepublik. Aber nach näherem Nachdenken sage ich mir, das muss das letzte Mittel sein.
Ich bin für das Verbot von NPD, ja, weil ich die Gefahr, die von NPD ausgeht, als ziemlich groß einschätze, persönlich. Man hat schon Recht auf Meinungsfreiheit, bloß im Fall von NPD, da werden die Rechten von anderen eingeschränkt. Von Ausländern, die zum Beispiel befreiten sollen, nicht auf die Straße gehen können.
Diese Anträge, ja, die anscheinend so schlecht fundiert sind oder so schwach fundiert sind. Also ich bin Ausländer, zwar ein Hellhäutiger und aus dem akademischen Bereich, aber ich denke mir, also diese ideologische Verteidigung der Demokratie, für die habe ich keine große Sympathie. Die habe ich immer in Deutschland als etwas Merkwürdiges empfunden. Ich kann mir auch nicht recht denken, dass sowas in Frankreich oder in Italien möglich wäre.
Die Menschen sind deshalb ja nicht aus der Gesellschaft verschwunden, das ist ja klar. Wir können ja da keine Verbannung nach Sibirien oder etwas verfügen.
Was kann der NPD, abgesehen von Hetzpropaganda, Handfestes nachgewiesen werden?
Die NPD vertritt eine friedensfeindliche Propaganda und sie legt auch ein aktiv kämpferisches Verhalten und eine Gewaltbereitschaft an den Tag, wie durch viele Einzeltatsachen nachgewiesen wird in dieser Antragsschrift.
Liest man die Anträge gründlich und prüft das Belastungsmaterial, kommt man zu dem Ergebnis, dass es zwar Gewaltexzesse einzelner Mitglieder gibt, diese aber der Organisation als parteitypisches Verhalten nicht zugerechnet werden können.
Eigentlich hat die NPD sich immer bemüht, in den letzten Jahren offiziell sich zurückzuhalten, was heißt also, was die Aktivitäten der Funktionäre anging.
Hartwig Möller, oberster Verfassungsschützer in Nordrhein-Westfalen im August 2000.
Sie haben sich bemüht, sich formal korrekt zu verhalten. Sie haben in vielen Fällen Funktionäre, die über die Stränge geschlagen haben, zurechtgewiesen. Zum Teil sind auch Ausschlussverfahren erfolgt. Das ist nur in der letzten Zeit in ein paar Ereignissen anders gewesen. Aber sonst hat die NPD sich formal bemüht, sich korrekt zu verhalten.
Zu dieser Zeit lehnte Möllers Chef, Innenminister Fritz Behrens, ein Verbot der NPD noch ab.
Ich denke, dass die NPD angesichts des Verbotsverfahrens vorsichtiger agieren wird und sich wieder mehr auf eine Handlungsweise zurückziehen wird, die sie früher doch ziemlich stringent praktiziert hat, nämlich sich ganz strikt abzugrenzen von Gewalttaten und eine formale Grundgesetztreue zu zeigen. Diese Haltung ist in der letzten Zeit ein wenig ins Wanken geraten, vor allem im Osten, aber auch hier in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel bei dem Überfall auf das Mahnmal des ehemaligen KZs Kemner, wo zwei führende NPD-Funktionäre, und das ist neu für Nordrhein-Westfalen, sich aktiv beteiligt haben.
Für den Überfall auf Besucher der Gedenkstätte des ehemaligen KZ Kemner bei Wuppertal wurden zwei Funktionäre der jungen Nationaldemokraten inzwischen rechtskräftig als Rädelsführer verurteilt. Doch er erscheint in den Verbotsanträgen als singuläre Tat. Bei insgesamt 585 Seiten ist auf ganzen 19 Seiten von wirklichen Gewalttaten der NPD-Anhänger die Rede. Im Übrigen wird vom gewalttätigen Vokabular einer rhetorisch gewalttätigen Partei gesprochen.
Schon heute sind wir das Sprachrohr all jener, die noch nicht auszusprechen wagen, was sie denken. Die NPD soll von denen da oben jetzt verboten werden, weil sie eine Politik für Deutsche verwirklichen will. Der nationale Sturm auf Berlin hat begonnen.
Wir bleiben deutsch, wir sind nicht tot zu kriegen. Wir bleiben deutsch, von
Norden bis nach Süden. Einst wird den deutschen Landen auf die Freiheit siegen. Allvater weiß auch schon, wann das geschieht. Einst wird dem deutschen Lande doch die Freiheit siegen, Allvater weiß doch schon, wann das geschieht.
Winfried Petzold, der Landesvorsitzende der NPD in Sachsen, schwört die Seinen auf Großes ein.
Der zweifellos bevorstehende Endkampf bedarf gut geschulter politischer Soldaten, die aus voller Überzeugung bereit sind, im Notfall alles zu opfern, ja das Letzte zu geben. Kameraden, alles für das ewige Leben unseres Volkes, alles für Deutschland.
Wir halten durch, mach es auch Opferkosten. Wir halten durch, denn das ist unsere Pflicht. Für Deutschlands Ehre stehen wir wieder auf den Posten und schauen dem Feinde fest ins Angesicht.
Es beunruhigt mich, wenn Meldungen kommen, dass in bestimmten Bereichen quasi ausländerfreie Zonen erzwungen sind, weil die sich nicht mehr auf die Straße trauen. Das ist ein Skandal, wenn sowas bei uns ist.
Bayerns Innenminister Günther Beckstein.
Und ich sage ganz bewusst, selbst derjenige, der morgen ausgewiesen wird oder abgeschoben wird, selbst der muss sich sicher auf unseren Straßen bewegen, weil wir nicht etwa ein Faustrecht von Extremisten zulassen dürfen, sondern weil wir selbstverständlich das Gewaltmonopol des Staates durchsetzen.
Es gibt in der Tat Versuche dieser rechten Szene, auch unter Beteiligung von Personen, die der NPD zuzurechnen sind, solche Angstzonen zu erzeugen. Und das ist sicherlich auch ein Ausdruck dieser aggressiv-kämpferischen Haltung. Aber es ist nun nicht so, dass wir quasi, wie dieses anmaßende Wort sagt, national befreite Zonen, wo quasi das Gewaltmonopol des Staates nicht mehr gilt und wir eine andere Macht an der Stelle dann zu beobachten hätte. Soweit ist es erfreulicherweise nicht gekommen.
Es ist charakteristisch für die Übergriffe auf Fremde, dass sie spontan und unorganisiert verlaufen. In aller Regel sind daran weder NPD-Mitglieder noch Anhänger anderer rechtsradikaler Parteien beteiligt. Ist die Sicherheit Fremder, Obdachloser, Behinderter vor solchen Überfällen besser garantiert, wenn man die NPD verbietet?
Ob die NPD mit ihren Bestrebungen derzeitig reale Erfolgsaussichten hat, ob eine konkrete Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung besteht, ist für das Verfahren nach Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz belanglos.
Das ausdrückliche Bekenntnis zur Gefahrenvorsorge, nachzulesen im Schriftsatz des Bundesrats, ist für alle Antragsteller repräsentativ.
Es ist ihnen daher gar nicht in den Sinn gekommen, in Karlsruhe eine einstweilige Anordnung zu beantragen. Dabei könnte das Verfassungsgericht, wenn dies zur Verhinderung drohender Gewalt dringend geboten ist, der betreffenden Partei jegliches Auftreten in der Öffentlichkeit untersagen. So geschehen im Fall der SRP. Oder es könnte die Durchsuchung von Parteibüros und die Beschlagnahme von Beweismitteln anordnen. So geschehen im Fall der KPD. Von all dem ist in Sachen NPD keine Rede. Rechtsanwalt Horst Mahler, vom linken Dogmatiker zum volksdeutschen Antiimperialisten mutiert, tritt als Verteidiger der NPD auf. Verfassungsrechtliche Fragen interessieren ihn wenig. In seinen umfangreichen Schriftsätzen ist sehr viel davon die Rede, welchen Reim er sich auf die Weltgeschichte macht. Hegel und Fichte, Marx und die Judenfrage, Verschwörungen gegen Deutschland. Eine geläufige juristische Verteidigungslinie heißt dagegen Verhältnismäßigkeit. Doch Horst Mahler macht die Randexistenz der NPD, wohl mit Rücksicht auf seine Auftraggeber, nur verschämt geltend.
Im Übrigen, was wollt ihr mit einer 0,noch-was-Partei? Das ist im Moment nicht spruchreif. Nicht? Im Moment sind wir eine 0,noch-was-Partei. Und von daher kein Anlass, so einen Riesenapparat wie das Verbotsverfahren in Bewegung zu setzen.
Ist die kleine nationaldemokratische Partei Deutschlands für die Herrschenden wirklich gefährlich?
Ja, sicher. Weil sie stellt diese Parteien in einem zentralen Punkt in Frage. Sie macht nämlich deutlich, dass dieses Parteienkartell, die also im Bundestag vertreten sind, nicht deutsche Interessen vertreten. Sie sind eine Vasallenregierung und vertreten die Interessen der Feinde Deutschlands. Und das geht in die Richtung Auslöschung des deutschen Volkes durch ethnische Durchmischung. Europa soll insgesamt eben nicht mehr der Kontinent der Weißen sein. Und unsere Regierung macht da wacker mit. Sie wirkt mit bei der Auslöschung des deutschen Volkes. Und das ist natürlich für diese Parteien gefährlich. Wenn das ins Bewusstsein der Öffentlichkeit dringt, sind die weg vom Fenster. Das sehen sie und da wollen sie vorbauen.
Horst Mahler kennt auch die Hintermänner, das jüdische Finanzkapital, das im Zentrum der Hypermacht des Bösen residiert, an der Ostküste der USA, in New York. Die Terroranschläge vom 11. September auf die Symbole mammonistischer Weltherrschaft bezeichnet er als rechtens. Die jüdischen Einflüsse auf das Verbotsverfahren, meint Mahler, lassen sich in Karlsruhe leicht unter Beweis stellen.
Nur, man braucht ja bloß die Zeitung zu lesen, wie intensiv Herr Spiegel und Herr Friedmann dahinterher sind, dass jetzt irgendwie hier in Deutschland mobil gemacht wird gegen rechts. Und da ist natürlich die NPD mitgemahnt.
Sollte die NPD verboten werden, sieht Mahler schwarz.
Und dann werden die Regierenden Konzentrationslager bauen. Sie werden Tausende Deutscher in die Konzentrationslager sperren. Sibirien steht nicht zur Verfügung, weil da Russland was dagegen hätte. Aber die denken an Repression.
Trotz alledem hat Horst Mahler ein Restvertrauen in den deutschen Rechtsstaat.
Die letzte Hoffnung, die wir haben können, ist eigentlich das Bundesverfassungsgericht. Ich muss mich also immer wieder mit Meinungen innerhalb der NPD auch auseinandersetzen, die sagen, also wenn die alle drei zusammen diesen Antrag stellen, dass das Ergebnis schon vorprogrammiert, da können die Richter nicht anders. Da sage ich immer, dieses System ist nicht so direkt durchgeschaltet von oben nach unten. Dieses System hat Widersprüche, gegensätzliche Tendenzen. Und dann gehe ich davon aus, es werden doch da auch noch Menschen sein, die als Deutsche wissen, worum es geht. Und dass sie also auch von sich aus entschlossen sind, Recht und Gesetz anzuwenden. Und dann kriegen wir einen Urteilsspruch und der kann nur lauten, dass der Verbotsantrag zurückgewiesen wird.
Falls es zum Verfahren kommt, können die Verbotsbetreiber mangels gerichtsverwertbarer Strafurteile, die parteigesteuerte Gewalttaten beweisen könnten, nur anstößige Zitate beibringen. Um die eindrucksvollsten davon zu belegen, berufen sie sich auf über 100 Behördenzeugnisse aus den Ämtern für Verfassungsschutz. Die Horchposten haben Sprüche notiert, die an NPD-Stammtischen die Stimmung anheizen. Kanacken abknallen oder Rückführung von Ausländern notfalls mit der Pistole am Kopf. Die Verbotsbetreiber bedienen sich zudem diverser Zitate aus einem antisemitischen Druckwerk des Parteifunktionärs Wolfgang Frenz, jenes V-Mannes, der den jüngsten Wirbel um das NPD-Verfahren auslöste.
Dem Gericht, das Frenz als eine von 14 Auskunftspersonen geladen hatte, verschwieg man bekanntlich, dass der Antisemit von 1962 bis 1995 für den Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen gegen Bares spitzelte. Danach sind mehr und mehr V-Männer aufgetaucht, einige in hohen Positionen der Partei, die man verbieten will. Die beispiellose Infiltration extremistischer Parteien ist seit Jahr und Tag bekannt. Nun drängt sich die Frage auf, wie weit der Staat für jenes Treiben, dem er jetzt ein Ende bereiten will, selbst verantwortlich ist. Zu den Unwägbarkeiten um den staatlichen Spitzeleinsatz kommt ein weiteres Problem. Das Gericht kann eine Partei nur mit 2/3 Mehrheit verbieten. Sollten also nicht mindestens 6 der 8 Richter im zuständigen Senat für das Verbot der NPD stimmen, kann deren Verfassungswidrigkeit nicht festgestellt werden.
Anlässlich des Eklats um den V-Mann Frenz gab es einen versteckten Hinweis aus Karlsruhe, der die Verbotsbetreiber in helle Aufregung versetzt haben dürfte.
Die Termine zur mündlichen Verhandlung sind aufzuheben, weil die Mitteilung des Bundesministeriums des Inneren Rechtsfragen auch hinsichtlich des Beschlusses vom 1. Oktober 2001 aufwirft, die bis zum Verhandlungstermin nicht geklärt werden können.
Am 1. Oktober 2001 hatte man beschlossen, eine Verhandlung durchzuführen. Die Anträge seien zulässig und hinreichend begründet. Im Klartext: Das Gericht behält sich vor, seinen Eröffnungsbeschluss im Lichte der Fakten, die ihm bislang vorenthalten wurden, zu revidieren.
Jutta Limbach, noch Präsidentin des Verfassungsgerichts, die dem für Parteiverbote zuständigen Zweiten Senat vorsitzt und deren Amtszeit im März endet, gab kurz vor dem Ausbruch der Verbotsdebatte eine Broschüre über das Gericht heraus.
Nach dem Verbot von SRP und KPD ist zwar immer wieder, zum Beispiel Ende der 60er Jahre, nach einer Reihe von Wahlerfolgen der rechtsradikalen NPD auf Landesebene, der Ruf nach weiteren Parteiverboten laut geworden. Dabei hat sich jedoch die Einsicht durchgesetzt, dass eine stabile Demokratie ihre Gegner am wirkungsvollsten auf dem Feld der öffentlichen Diskussion und der Wahlen in ihre Schranken weist.
Können Verbote eine aufstrebende Idee aufhalten?
Können Verbote eine offensive Bewegung stoppen?
Können Verbote ein erwachendes Volk niederhalten?
Können Verbote ein krankendes System schützen?
Können Verbote demokratisch sein?
Können Verbote die Wahrheit unterdrücken?
Können Verbote uns gar verhindern?
Nein!
Der nationale Sturm auf Berlin hat begonnen. Der nationale Sturm auf Berlin hat begonnen.
Was Leben will, das lässt sich nicht verbieten. Mit Paragraphen, Tinte und Papier. Ihr könnt euch Sklaven halten, Söldner mieten. Doch Deutschlands Leben merkt euch das im Spiel. Doch Deutschlands Leben merkt euch das im Spiel.
Streitbare Demokratie zum Verbotsverfahren gegen die NPD. Ein Feature von Horst Mayer. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks. Es sprachen Marietta Bürger, Hendrik Stickan und Karl-Heinz Tafel. Ton und Technik Gabriele Albert und Genia Hoppenrath. Regie Peter Behrensen. Redaktion Karin Beindorf.